Hallo Moritz, hallo Till, danke für die Einladung. Ich wäre auch super gern zu euch in die Sendung gekommen, aber just an diesem Termin habe ich tatsächlich ein Casting in Hollywood. Es ist die Plan B Production Firma von Brad Pitt. Brad habe ich ja selber kennengelernt, vor 10 Jahren auf dem, was war das? Das war die Premiere in Berlin von dem Tarantino-Film, ne? Dessen Namen ich vergessen habe, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall habe ich ihn kennengelernt und gesagt, hey, hier ist meine Nummer, wenn du mal einen lustigen deutsch-türkischen Komiker brauchst. Und da, just in dem Moment, schreibt er mir eine Sams und hat, Kaya, I need you, I need a funny face. Ich wäre sehr gern gekommen, aber ihr werdet verstehen, dass ich Brad Pitt da nicht absagen kann. Ich sage euch dann, ob das Casting, ob das erfolgreich war.
Talk ohne Gast. Die Satire-Show mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.
Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. Mir gegenüber sitzt Moritz Neumeier. Ich bin Till Reiners, leider nicht da. Ihr habt's gehört. Kaya Jana. Schade, das wäre so schön geworden mit ihm. Du bist gar nicht so ein großer Kaya Jana-Fan wie ich, oder? Geil. Das sind einfach nur so Grunzlaute,
die da die Vorlage war ja, oh, wenn ihr Gäste einladet, dann müsst ihr da irgendwie, dann könnt ihr die nicht so schlecht dastehen lassen. Wir haben ein kleines Trauma von Revolverheld, als viele Leute nachher dann meinten, ja, wenn ihr die nicht mögt, müsst ihr die ja nicht einladen. Ich mochte die, ja.
Ja.
Du mochtest die nicht.
Eben, wir wechseln uns ab und ich bin großer Kaya Jana-Fan, ja, den viele vielleicht noch kennen. Ich weiß gar nicht, wie bekannt er ist noch. Ich glaube immer noch sehr.
Der ist nicht nur relativ doll immer noch bekannt, sondern wenn man auf Netflix mal guckt, da gab es die Stand-Ups of the World, wo aus verschiedenen Ländern immer 3 Comedians vorgestellt wurden.
Ja.
Als die Comedians, alle Comedians warten darauf, endlich bei Netflix zu laufen. Ja. Und einer von den 3, die Deutschland repräsentiert haben, war Kaya Jana.
Völlig zu Recht. Er hat das deutsche Fernsehen und deutsche Comedy revolutioniert. Das kann man, das sage ich wirklich ironiefrei, weil er einer der wenigen oder einer der ersten war eigentlich, ohne so deutsche Wurzeln. Er ist natürlich Deutscher. So, seine Eltern sind aber Türken und er sieht einfach nicht klassisch deutsch aus. Und das ist erstmal für viele schon what? Hä? Das war, Comedy war immer einfach Kartoffeln vorbehalten.
Vor allem damals, ja.
So, und 2001 war das einfach ein anderes Ding. Und Was guckst du war dann, war der Shit damals. Das lief auf Sat.1 rauf und runter und er hatte einfach immer Leute gespielt. Er hat irgendwie immer Klischees benutzt, irgendwie.
Wolle Rose kaufen, Inder.
Also ich denke vor allem an den Inder, wo er immer gesagt hat, so indisch, das ist ihm auch am Anfang am schwersten gefallen. Weil es klingt immer so ein bisschen, also man muss einen Akzent so nachmachen, als hätte man immer so 2, 3 Murmeln im Mund. Mhm. Dann Griechen gibt's, Türken gibt's natürlich.
Deutsche aber auch.
Deutsche natürlich auch. Also er ist geboren in Frankfurt, kann auch ein bisschen gut, sag ich mal. kann ganz gut Hessisch sprechen. Mhm. Also und all das kann er und all das war ein Wahnsinnserfolg damals. Ich glaube, er hat wirklich da angefangen. Sowas mit Ethno-Comedy, also das wird er auch immer noch sagen, ja, das ist ein Begriff, den ich geprägt habe.
Ja.
Und der hat dafür gesorgt, dass einfach heute selbstverständlich natürlich Leute auf der Bühne stehen, die iranische Wurzeln haben, afghanische, tunesische, und das jetzt nicht mehr so ein Ding ist. Und ich glaube, es brauchte einfach so lange Zeit, erstmal das Spiel mit den Klischees, dass man denen überdrüssig wurde, dass heute jemand auf die Bühne gehen kann und nicht mehr erstmal erklären muss, woher er kommt. Und der hat dafür den Grundstein gelegt. Insofern glaube ich, Kaya Jana, ja wirklich, ich meine das ganz ernst, Kaya Jana hat da wichtige Basisarbeit geleistet.
Klar, und aus dem Aspekt heraus ist das voll wichtig, dass er das gemacht
Weil
hat.
Weil bis dahin war das immer so, Integration ist ja immer ein Problem mit den Ausländern.
Mhm.
Ne? Also es wurde immer so problemhaft, Integration,
okay.
Und da hat recht. Ja viel nicht funktioniert und so. Und dann steht da einer und macht Witze über sich selber, macht Witze über andere Kulturen, macht Witze über Deutsche und sagt dann auf einmal so, oder wir lachen erstmal drüber, Leute. Ich bin ein ganz normaler Mensch und ich kenne die Klischees hier in Deutschland und lass doch da mal Witze drüber machen.
Es gibt, also ich habe eine persönliche Geschichte, die ich gehört habe, bei der ich zum ersten Mal, weil ich fand das immer nicht lustig. Das war mein einziges Credo, ich finde es nicht lustig. So.
Ja.
Es gibt eine Geschichte, die ich gehört habe, weil ich dachte, okay, extrem sympathischer Typ. Es gibt, und jeder Mensch, der Kleinkunst macht, die anderen wissen das nicht, es gibt eine Börse in Freiburg.
Ja.
Da fährt man hin, da kommen alle Veranstalter von allen Dorfkrugen und Veranstaltungshäusern aus Deutschland dahin. Und dann kommt man dahin als Kabarettist, Comedian, Kleinkünstler und hat dann 15 Minuten Zeit, um was zu zeigen. Niemand lacht, weil da nur Veranstalter sitzen, die den ganzen Tag schon 16 andere gesehen haben.
Ganz furchtbare Veranstaltung.
Es ist ein Viehmarkt.
Es war, glaube ich, ich, für uns, also für mich war es es war eine Hölle, aber es war für mich auch ein guter Startschuss, muss ich auch sagen. Also es war so, war für mich sehr wichtig, weil ich hatte auf einmal einen Job.
Ich hatte gar keinen. Ich hatte nicht eine einzige Buchung danach. So. Und da habe ich aber gehört, Kaya Jana war da.
Ja.
Und Kaya Jana war schon riesig gehypt. Der war dafür angemeldet, aber in dem Jahr kam so ein kleiner Durchbruch. Alle haben ihn schon gebucht. Mhm. Dann ist er dahin. Und dann fand er das dermaßen scheiße, dass er nach 3 Minuten sein Set abgebrochen hat und einfach nur noch mies ins Publikum gepöbelt hat und die einfach fertig gemacht hat.
Ja.
Und zwar so doll, dass er danach extrem viele Buchungen zurückgezogen wurden und er einfach extrem viele Auftritte verloren hat. Und das fand ich so sympathisch, dass er sagt, ich weiß, ich muss mich jetzt hier wie so ein Kamel hier hinstellen und ich guck mir ins Maul. Aber meinst du mal, ihr seid ja alles, was ist das denn für eine Wichsart hier? Und hat anscheinend so vom Leder gelobt, dass die ganzen Dorfleute meinen, na, den können wir nicht einladen, den Türken, so geht nicht. Und das fand ich mega sympathisch. Das hat einfach mega Eier.
Ja, kannst du aber auch nur machen, wenn du es dir leisten kannst, und er kann sich es auf jeden Fall leisten.
Damals nicht. Damals konnte er sich das nicht leisten, weil niemand kannte ihn. Wir haben ihn alle gebucht, weil, ach so, Kaya Jana, ja, mal gucken, was der so kann. Und dann, ja, fand ich mega gut.
Ja, ist jetzt gerade mit seiner Tour unterwegs, ab Herbst, die heißt Ausrasten und ist auch ganz viel in Deutschland unterwegs. Und spielt auch immer noch große Hallen. Irgendwie 1000, 2000 Leute kommen zu seinen Shows.
Der ist einfach immer noch Big and Biss.
Der ist immer noch Big and Biss. Ist auch bei dieser, wie heißt die nochmal, Genial daneben, ist er zu sehen. Hat, glaube ich, noch eine Sendung, die heißt Das guckst du oder so. Also auf jeden Fall, wo er sich mit Filmen beschäftigt.
Er ist auch noch, glaube ich, Juror beim RTL Comedy Grand Prix, oder?
Wirklich?
Ich glaube ja.
Ja, kann gut sein.
Ich glaube ja.
Kann gut sein. Das ist, glaube ich, 46, 48 Meter. Das ist von 73. Wie alt ist denn der dann? Ja, 46.
Ja.
Ja, einer, der es geschafft hat, Moritz. Leider nicht hier. Das wäre ganz schön, wenn du dich mal mit dem unterhalten würdest.
Vielleicht
würdest du danach denken, so, ach ja, okay, ja, also.
Ich glaube, ich mag das ist einfach ein irgendwie extrem netter Typ. Das wollte ich überhaupt nicht bezweifeln. Ja. Es ist nur nicht das, was ich lustig finde. Das ist alles. Das ist mein einziges Credo.
Also ich glaube, 2001 habe ich da auch noch anders drüber lachen können als heute. Ich glaube, heute wird's, heute würde ich das, glaube ich, auch nicht mehr abfeiern.
Aber du bist auch nicht das Zielpublikum.
Ich bin auch nicht mehr das Zielpublikum. Nee, das ist jetzt vorbei. Aber, mein Gott, er macht nichts Schlechtes. Ich glaube nicht, dass er was Schlechtes macht. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie für sorgt, dass die Welt schlechter wird. Insofern ist doch gut. Ist doch gut, dass es den Kaya gibt.
Welcher Comedian sorgt dafür, dass die Welt schlechter wird? Außer Mario Barth, der wirklich, und Dieter Nuhr, die beide damit beschäftigt sind, den Leuten wirklich Schwachsinn zu erzählen über den Dieselskandal oder was auch immer.
Vielleicht noch so Leute wie Vince Ebert oder so. Der macht auch immer so FDP-Kabarett.
Das wirklich, gegen Vince Ebert hast du wirklich ganz geringe Toleranzschwelle, ne?
Ja.
Ganz Deutschland liebt Vince Ebert.
Wirklich?
Du hasst Vince Ebert.
Ja.
Ich habe nie verstanden, warum, weil ich habe noch nie irgendwas von Vince Ebert gesehen.
Ich habe auch nur echt wenig von ihm gesehen, aber...
Ich weiß, aber das, was du gesehen hast, macht ihn automatisch zu einem Volksfeind.
Für mich schon, auf jeden Fall. Ich sag mal so, wenn das Volk anders drauf wäre, hätten wir den Linksten mit Fackeln aus dem Land getrieben. Shoutout an Vince Ebert. Hi, wir kennen uns noch nicht, aber bestimmt werden wir uns irgendwann mal über den Weg laufen und dann wirst du diesen Podcast nie gehört haben. Nee,
aber wenn, dann haut er dir aufs Maul, weil so einer ist Vince Ebert. Ist ein Mann des Wortes, aber auch Mann der Tat.
Ja. Nee, glaube ich gar nicht. Aber er redet sehr viel über Marktwirtschaft und die Freiheit und so. Er hat diese komische Verquickung von, ja, Freiheit heißt aber auch irgendwie sowas wie Wirtschaftsfreiheit. Ach,
funktioniert
und so
wieder, ne?
Ja, genau. Und irgendwie, ich bin ja nicht gegen Freiheit, aber ich bin dagegen so zu tun, als wären ja jetzt schon alle frei und jetzt muss einfach jeder mal Verantwortung für sich selber übernehmen und dann geht es uns allen besser.
Und mal ein bisschen mehr einkaufen.
Quatsch.
Ja.
Ja. Deswegen, Kaya Jana, aber ist nach wie vor gut drauf, gut unterwegs. Ich habe ein Interview mit ihm gehört bei hier über die Audiothek, die ARD Audiothek, die ich übrigens auch sehr empfehle, wo Moritz und ich auch laufen. Interview gehört mit Thaddäus und Jörg Thaddäus, dem Moderator. Und es war wirklich sehr nett. Lebt in der Schweiz, hat jetzt geheiratet, eine Schweizerin, fand ich auch sympathisch. Keiner kennt sie. Hält es komplett unter Verschluss.
Das ist gut.
Weiß niemand, wen er geheiratet hat. Ja. So viel zu Kaya Jana. Moritz, ich war jetzt beim Zahnarzt Montag.
Unangenehm. Ich auch.
Ja.
Vor 2 Wochen.
Echt, ja? Da wollte ich dich nämlich mal fragen. Ich kann nämlich jetzt gar nicht, ich kann nicht, gar nicht mehr einschätzen, ob ich jetzt besonders Schmerz, also bin ich eine Pussy oder nicht? Darum geht's da eigentlich.
Ja.
Ja, also bin ich ein Weichei oder nicht? Also
soll ich dir das? Also,
Nein. Deine Antwort kenne ich. Das ist immer. Aber lässt du dir auch Zahnstein entfernen?
Ja.
Und treffen die bei dir dann auch manchmal so einen Nerv?
Ja.
Ja. Wie unangenehm ist das auf einer Skala von 1 bis 10 für dich? Weil ich habe mich nämlich gefragt, bin ich besonders sensibel oder ist es total im Durchschnitt? Sag erstmal deine Zahl. Ich habe meine schon im Kopf.
Wenn die so einen Nerv treffen, dann ist das kurz auf 7 bis 8.
Okay, gut. Ja. Gut, okay. Ja, da hätte ich nämlich auch gesagt 6 bis 7. Nee, dann ist ja alles in Ordnung. Dann ist ja alles. Na, weil ich habe mich wirklich gefragt, also alle gehen da so selbstverständlich ran, Zahnstein entfernen, ist jetzt wirklich nicht bohren oder so, ne?
Ja.
Aber ja, wenn die dann so einen Nerv treffen mit diesem komischen Sägegerät und du hörst die ganze Zeit diesen lauten Ton.
Das ist kurz, dass du den Fuß heben musst, weil so doll wehtut.
Ja, ja, genau. Du verkrampfst ja auch, oder? Diese Sitze sind ja auch nur zum Verkrampfen da. Also ich leg da immer super angespannt
dran. Also ich muss mal sagen, ich hatte immer das Gefühl, ich habe eine ganz geringe Toleranz gegenüber Schmerz, war mein Empfinden immer.
Ja.
Wann immer ich aber beim Zahnarzt bin und der dann fragt, sollen wir das betäuben, Herr Neumann. Und ich meine, nee, komm, mach's einfach. Ich will mit dem Auto nach Hause, ich will so wie Kinder aufpassen, mach's einfach schnell.
Ja.
Dass er dann viermal nachfragt, so, wir können das betäuben, Herr Neumann. Ich sage, nee, ist gut. Und immer wenn ich runtergehe von diesem Stuhl, habe ich das Gefühl, dass er irgendwie auch so guckt und mir auch sagt, Herr Neumann, war das okay? Das ist eigentlich sehr schmerzhaft. Und ich im Nachhinein immer denke, nee, so schlimm war es überhaupt nicht. Also ich habe generell das Gefühl, was du eine Pussy nennst.
Ja.
Aber immer wenn ich beim Zahnarzt fertig bin, habe ich das Gefühl, nee, vielleicht bin ich doch schmerzresistenter, als ich immer dachte. Weil anscheinend extrem viele sich da irgendwie vollpumpen mit irgendwas oder irgendwie sich betäuben lassen.
Du lässt bei dir bohren ohne Betäubung.
Ja.
Krass.
Weil ich immer denke beim Zahnarzt, das tut dann furchtbar weh und ich heul kurz, weil mir das den Schmerz in die Augen, die Tränen in die Augen treibt, der Schmerz. Aber das ist dann ja vorbei. Also ist danach noch unangenehm, aber wenn du von dem Stuhl aufstehst, ist der Schmerz ja weg. Das weißt du ja vorher.
Ja.
Wenn ich jetzt anfange, mich zu betäuben, ich hasse das Gefühl, dass mein Mund betäubt ist, dann denke ich, dann habe ich das noch 4 Stunden lang jetzt. Dann lieber nicht, ich meditiere mich hier durch.
Wahnsinn. Moritz, du bist ein Wahnsinnstyp. Wie weh tut das denn dann? Also wenn dieses Nervtreffen schon 7 bis 8 ist,
Von dem, was ich kenne an Schmerzen durch so eine Mittelentzündung plus Hörsturz, das ist zwischendurch schon, das geht schon in die 8.
Okay.
Also schon, aber dass man denkt,
es ist wie die ganze Zeit auch am Nerv. Also, weil ich habe nämlich, und das ist ja auch so ungerecht, ne? Das ist ja reine Genetik, ich habe noch gar kein Loch. Bei mir wurde noch nie gebohrt.
Ich hatte das nur in den Milchzähnen und danach nie wieder.
Okay.
Ich hatte ganz extrem schwache Milchzähne und danach ging's.
Ja. Jetzt war
Karies.
Nee, ich bin
ganz unangenehm.
Ja, genau, das meine ich halt so. Und wie macht man dann wird das weggebohrt oder wie?
Ja,
dann wird
das weggebohrt.
Das habe ich nämlich nicht. Und da habe ich mir gedacht, das kommt ja bei irgendwann.
Das ist
ne?
richtig schmerzhaft, ja.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ich kann noch so viele Zähne putzen. Irgendwann kommt das halt, ne?
Ja, genau.
Und dann meinte er, das müssen wir wegmachen.
Es hat einfach super viel mit Genetik zu tun. Das hat wenig mit Zähneputzen, nicht Zähneputzen zu tun. Ich habe da echt Glück gehabt, aber ich bin immer gespannt, wann es bei mir losgeht. Und was würdest du sagen, ist der schlimmste Schmerz, den du jemals ertragen musstest?
Ich hatte in Dänemark eine Mittelohrentzündung.
Ja.
Und dann entzündungsbedingt direkt darauf einen Hörsturz. Und da habe ich wirklich einfach 4 Stunden da im Wohnwagen gesessen und einfach nonstop geheult, weil das nicht auszuhalten war. Dann sind wir dann ins Krankenhaus am Schmerz.
Was tut denn da weh?
Deine Ohren tun so doll weh.
Hörsturz, die Ohren weh. Ich dachte, man hört einfach nur nichts, aber die tun richtig weh.
Ja, Mittelohrentzündung plus Hörsturz sorgt dafür, dass du hast keinen Gleichgewichtssinn mehr.
Ach du Scheiße.
Und du hast halt das Gefühl, dir explodiert der Kopf. Also es ist einfach so, es tut einfach so doll weh, dass du irgendwann, dass du die Orientierung verlierst, weil da ist nur noch Schmerz. Und du weißt einfach nicht mehr, wo du bist, das ist einfach nur noch die Hölle.
Ja.
Und dann haben die mir richtig, dann war ich im dänischen Krankenhaus und dann war dann mir einfach, der Cortison gespritzt.
Ja.
Und dann kam ich nach Hause und dann zu meinem Ohrenarzt und er meinte, hat ihm was gegeben? Ja, so eine Cortisonspritze. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja, jetzt ist richtig scheiße. Und dann musste ich 6 Wochen lang liegen. Ich durfte auch nicht Fernsehen gucken oder sowas.
Ja.
Ich wurde einfach nur gelegen und Schmerzmittel genommen. Ich durfte nicht mal rauchen.
Ja, du durftest nicht rauchen und durftest auch kein Fernsehen? Warum das denn nicht?
Also ich konnte auch kein Fernsehen gucken, weil ich nicht mal, also ich konnte das nicht verfolgen. Ich konnte das nicht sehen. Und dann wurde mir einfach schwindelig.
Ah, krass.
Das war der schlimmste Schmerz, den ich jemals hatte.
Ja, okay, das klingt nach der Hölle. Ich glaube, der schlimmste Schmerz, den man haben kann, als Mann zumindest, ich glaube, bei Frauen ist immer der Spitzenreiter Geburt.
Ja.
Ja, so. Aber ich glaube, als Mann sind es Nierensteine. Also ein Freund und Kollege hatte die mal und hat gesagt, ich hab gedacht, ich werde wahnsinnig. Also ich habe gedacht, also ich war wirklich erstaunt, wie viel Schmerz man überhaupt empfinden kann. Mhm. Und dann hat gesagt, so, das war halt eine 10. Das war wirklich eine 10 auf der Skala. Und dann habe ich das gegoogelt und dann haben die auch gesagt, ja, das ist wirklich der schlimmste Schmerz des Lebens. Also das ist wirklich, also das ist wohl für alle, ja, das muss wohl unfassbar schmerzhaft sein.
Okay.
Das ist das krass. Also
das ist ja gut zu wissen, dass ich in meinem Leben erst die 9 erreicht habe. Und die 10 noch.
Ja,
kommt.
Genau. Da kommt noch richtig was. Das
tut,
auf dich
das
zu.
Tut denn unten rum weh oder was? Also ich im weiß Bauch? Nee, oder?
Bauch, Bauchregion.
Im Bauch.
Ja, das muss einfach nur furchtbar sein.
Und wie geht das dann weg?
Die lässt man sich entfernen dann. Ich glaube, lässt man sich entfernen oder die pinkelt so aus. Oh, ich will es gar nicht wissen, Moritz. Ich irgendwie. Da, aber das
und scheint, wie kriegt man das?
Ungesund Leben, glaube ich.
Davon kommt das?
Mhm. Also ja, ab jetzt ein bisschen mal ein Salätchen zwischenschieben, das wäre ganz gut für uns. Also,
ich habe jetzt mal eingegeben, Nierensteine verhindern.
Richtig.
Der Tipp ist, viel trinken. Trinken Sie möglichst 2 bis 3 Liter pro Tag.
Ja.
Ernähren Sie sich möglichst abwechslungsreich mit viel Obst, Gemüse und Getreideprodukten. Ja, ja, da ich trinke zu wenig. Ich werde heute anfangen, mehr zu trinken.
Ich auch.
Das ist ja einfach, also man denkt ja immer so, oh Mann, man müsste mal mehr trinken. Aber jetzt habe ich auch einen guten Grund gefunden.
Ach ja, das kriegt ja direkt wieder so einen pädagogischen Touch.
Ja, es ist ja viel dieses Ding von, ja, ist alles schlimm, aber wenn du irgendwie weißt, ach so, es hat Konsequenzen, das hat ja. Immer, ja, natürlich sollte man kein Plastik im Wald vergraben. Natürlich nicht. Bis man dann irgendwie hört, ach so. Ach, das passiert dann.
Ja, genau.
Die Welt geht den Bach runter.
Ja, dann mach ich das nicht mehr. Ja, okay, genau. Und dann holst du die 20 Säcke wieder raus.
Ja, auf jeden Fall.
Aus dem Moor.
Ja, gut. Ich würde nicht noch mehr reintun.
Bewegungsmangel führt auch zu Nierensteinen.
Habe ich ja nicht.
Übergewicht hast du auch nicht.
Ich habe keinen Bewegungsmangel.
Und Gicht hast du auch nicht, ne?
Gicht habe ich auch nicht, nee.
Ja, du wüsstest es, glaube ich.
Ja, das wird man merken.
Ja, was mit Bluthochdruckerkrankungen?
Nee.
Blutzucker? Diabetes?
Nee.
Okay. Bist du erstmal fein raus. Einfach noch 1 Liter drauf pro Tag, dann bist du erstmal außen gefahren.
Ich glaube, hätte ich keine Kinder, wäre ich kurz davor, weil dann würde ich mich immer noch nicht bewegen und 0 Gemüse, Obst oder Salat essen.
Ja, das habe ich ja neulich, als wir auf Tour waren, war das so lustig, als du so gesagt hast, so, ah ja, Gemüse, ja, also sicher, weil wir irgendwie uns gefragt wurden, was ist dein Lieblingsgemüse und du magst einfach kein Gemüse. Ich meine, ne?
Es gibt kein Gemüse, das mir einfällt, das mir schmeckt. Ich esse das, weil...
Das ist echt ein Essverhalten wie ein Kind.
Ja, ich esse das wirklich, weil meine Frau das macht. Wirklich. Das ist wirklich dieses Klischee von meine Frau kocht Gemüse. Es ist auch zu Hause ein Running Gag, wenn Papa kocht. Ja. Es gibt halt einfach
Ach so, Gemüse. Wollt ihr noch Gemüse?
Ja, es gibt halt
oder dazu noch Chicken Wings.
Es ist halt wirklich so, dass ich koche und meine Frau macht noch einen Salat. Also ich meine, ich ertrag das nicht. Ich kann das nicht essen, ohne dass da irgendwas drin ist, was mir irgendwie genug Energie für den Rest des Tages gibt. Weil Nudeln, Sahne und Fleisch, das ist nichts, womit ich den Rest des Tages überstehe. Da habe ich erst gemerkt, ich habe wirklich bis zu meinem 25. Lebensjahr vom 16. an einfach kein Gemüse gegessen. Nie.
Abgefahren.
Nie.
Apropos Essen, wir gehen mal zur Klischeekiste und gucken, was da drin ist.
Machen wir sie mal auf.
Die Klischeekiste.
Ach, guck mal, was haben wir denn da? Kindheitsproviant.
Kindheitsproviant.
Fand ich irgendwie ganz schön.
Geil.
Bin ich neulich nochmal drauf gestoßen worden.
Gibt's auch eine Menge Klischees drüber, auf jeden Fall.
Ja, ich war nämlich neulich wandern und dann habe ich gedacht, Mensch, wie war das denn früher mit dem Proviant? Und da gibt's ja einiges, was man damals so in seiner Butterbrotdose hat. Ich erinnere mich zum Beispiel, krasseste Kindheitserinnerung haben wahrscheinlich viele, an Trinkpäckchen. Also so ein Orangensaft-Trinkpäckchen, viereckig.
Sunkies.
Ja, Sunkies, sehr genau.
Ich glaube, die blauen Kleißen hießen Sunkies.
Aber Sunkies.
Also Sunkies, ja.
Geil, aber du hast es damals als Kind nicht verstanden.
Klar, Sunkies.
Sunkies, ja, Sunkies, genau. Sunkies. Ich hatte was von HoSC. Und
hatten
dann,
wir nie, war zu teuer.
Nee, wir hatten immer HoSC, das war Mama wichtig.
Mhm, ja. Schön im Elfenbeinturm sitzen.
Schön im Elfenbein.
Und von oben nämlich schön die HoSC unterwerfen. Ja,
Nee, die Könige hatten Capri-Sonne.
Also jetzt im Nachhinein, das ist einfach wirklich, das ist einfach nur Zucker. Ich habe das letzte Mal Zucker wieder gekauft, weil es gab dann nur Cola und sowas. Und ich dachte, nee, irgendwas anderes mal so ein, ja, was ist das, eine Capri-Sonne? Ich meine ja einfach nur, als würdest du wirklich 16 Zuckerwürfel in Brühe auflösen. Das ist so krass.
Dann gibt's die Bio-Kinder. Die Bio-Kinder werden eigentlich von allen gemieden.
Das sind ja meine Kinder.
Das sind deine Kinder, die haben dann nämlich geschnittene Kohlrabi drin. Mhm. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Geschnitten Kohlrabi.
Möhrchen.
Möhrchen, immer.
Und Radieschen.
Gurke.
Gurke auch noch. Und zwar so eine, diese Schlangengurke, ne?
Radieschen ja aus dem Eigenanbau. Mhm, haben wir genau. Im Hochbeet.
Ja, genau.
Gurke ja auch, Tomaten auch. Eigentlich genau. Essen die den Sommer über nur, was ich den wirklich gepflückt habe.
Geil. Und du isst dann aber kein Gemüse. Das ist auch richtig geil. Rohkost für die Kinder, das Steak für mich. Alles klar. Und dann gibt es, was gibt es denn noch dazu? Dann gibt es meistens Brote für die Bio-Kinder. Und zwar ja, so Roggenbrot.
Früher immer Schwarzbrot.
Okay. Ach, deswegen, ja, das hatten wir ja letztes Mal schon.
Furchtbar, ja.
Du magst einfach nicht so gerne Schwarzbrot.
Traumatisiert.
Da gibt es aber, da gibt es die Kompromisseltern, die versuchen ihrem Kind so ein bisschen durch Tricks das beizubringen. Mhm. Und die machen dann immer eine Hälfte Brötchen, eine Hälfte Schwarzbrot.
Das gab es bei uns dann auch.
Ja.
Finde ich noch widerlicher.
Nee, das finde ich ziemlich gut. Da bin ich heute noch Fan von.
Nee.
So, nee, kriegt man gar nicht mit. Nee,
kriegt man gar nicht mit.
Wir stellen dir gleich mal, glaube ich, deinen optimalen Kindheitsproviant zusammen.
Mhm.
Aber wir gehen erstmal noch weiter durch.
Es gibt wirklich die Kinder, wo du merkst, ja, das sind Assis.
Was haben die?
1A-Assis.
Ja, was haben die in der Brotdose?
Die haben dann so ungetoastetes Toastbrot mit Nutella, auch ohne Butter.
Ja.
Und da ist aber auch schon, denkt man schon, ach krass, dass Mama wirklich was geschmiert hat.
Ja.
Weil ganz oft gibt es dann auch nur das, was du halt so kaufen kannst. Ne? Dann gibt es halt diese einzeln in Plastik verpackte so Milchbrötchen, Croissant-Verschnitte mit Schokolade gefüllt.
Oh Gott, ja.
Das und dann irgendwie richtig. Süßigkeiten.
Mhm.
Und dann
siehst die Nierensteine eigentlich schon durch die Verpackung.
Du siehst die Nierensteine da schon. Du hörst die klimpern, sobald er das Paket öffnet.
Ja.
Und dann haben die meistens aber auch so eine Flasche Eistee oder sowas.
Genau. Ja. Dann gibt's noch einen Eistee dazu oder richtig insane, da weiß man aber auch, das Jugendamt ist da wirklich, da geht da ein und aus, die werden bald nicht mehr bei den Eltern wohnen.
Genau, Cola. Dann gibt's aber
die Cola haben, genau. Die mit 10 schon Cola haben.
Und dann gibt's die haben diesen Kasten,
aber
dann ist da auch noch ein geschnittener Apfel mit drin und dann merkst du, da hat jemand Familienhilfe bewilligt bekommen.
So, und das ist aber ein mega geiler Apfel, Moritz. Das ist nämlich ein Apfel mit so einem Entkerner.
Ja.
Der ist in der Mitte, ist wie ein Donut, in der Mitte fehlt es.
Genau,
fehlt
weil Mama das gedacht hat, ja, den schneide ich doch nicht selber, ist bescheuert, aber hier bei Lidl gab es dafür 2,99 und dann ratang, machst du einen Apfel.
Ja. Genau, und mein Kind kennt das eh nicht und wenn da jetzt noch irgendwelche Störfaktoren drin sind, dann wird mein Kind das nie essen.
Wir hatten früher noch bei uns, der war nicht bei uns in der Klasse, sondern in der Parallelklasse. Es war der einzig türkischstämmige Junge bei uns auf der Schule.
Ja.
Ne, da in der Kleinstadt, wo ich war, gab es so gut wie keine türkischen Menschen auf dem Gymnasium, um Gottes Willen.
Ja.
Morgen wählen die hier noch. Und deswegen war der Typ verblüfft, Efran. Und wir waren auf so einem Schulausflug und der hatte halt, erstens hatte der Portion in der Größe von wirklich Restaurantzulieferern dabei jeden Tag. Und dann hatte er halt diesen ganzen geilen türkischen Scheiß, ne? Mhm. Da hatte er diese türkische Pizza, die man auch so kaufen
Lamachun.
Da hatte der so in so einer anderen Dose hatte der Dönerfleisch.
Ja,
der war der King.
Ja.
Weil alle dachten, weil Döner war halt voll was Besonderes, was du einmal im Monat dir gekauft hast. Und dachtest, Efran, das esst ihr.
Das esst ihr dann immer.
Jeden fucking Tag. Da hat er eine kleine Brotdose mit Tzatziki dabei, wo er sein scheiß Fladenbrot angedippt hat. Und der Typ war der Shit. Der war der beliebteste Junge auf jeder Fahrt. Weil, ja, ich glaube, auch deswegen hat die Mama hatte wirklich säckeweise Essen mit dabei. Einmal sogar in diesen orangenen Plastiktüten.
Geil.
Die ist nur bei den
Türken.
Dann haben die einfach verpackt und hatte er für alle türkische Pizza dabei. Ich glaube, die Mutter hat 29 türkische Pizzen eingepackt.
Mega
sweet.
Der
Typ war der Shit.
Also, sie hat aber auch Angst, dass er da gemobbt wird oder so irgendwie.
Nee,
so.
Gar
wurde
nicht.
Nee,
gar nicht. Tatsächlich, der wurde nicht gemobbt, weil warum? Er war der Einzige, weil ihm voll besonders und cool.
Ja.
Nee, anscheinend, der war einmal in der 6. Klasse mit und dann kam der anscheinend nach Hause und hat dann irgendwie gesagt, ja, die fanden das alle voll geil, was ich gegessen habe. Von da an dachte Mama, na dann zeigen wir dir mal, was wir können. Und hat dann immer so richtig krasse Sachen mitgegeben. Fand ich mega geil.
Mega nett. Worauf ich gestoßen wurde durch eine Slammerin, die auch keine deutschen Eltern hat. Daran hat man es nämlich immer gemerkt, ob du deutsche Eltern hast oder nicht, wenn die das eingepackt haben in Alufolie.
Ja.
Das war das Zeichen. Wir hatten irgendwie zwei Kurden oder einen Kurden in der Klasse. Mal mehr, mal weniger, man weiß nicht mehr. Und da war immer alles in Alufolie eingepackt. Da wurde die Alufolie sogar in Alufolie eingepackt, hatte ich das Gefühl. Da wurde an Alufolie nicht gespart.
Ja.
Ich hatte dagegen immer so Proviant-Dinger, dieses Papier, dieses dünne Papier.
Ja, dieses Butterbrot. Wirklich Butterbrotpapier.
Butterbrotpapier. Heißt es so, ja. Genau. Ja. So noch ganz normales Butterbrotpapier. Und dann gab es die Könige, die hatten immer Nutella-Brote, da waren wir immer neidisch. Also irgendwie irgendeine Schokocreme, Nusspli oder so, Captain Nuss, auf jeden Fall, gib ihm.
Samba in der Bio Variante.
Genau, die dann aber selbst bei so einem Weißbrot den Rand abschneiden. Ja. Und dann aber auch immer mit so einem Nuss-Nougat-Mund rumlaufen. Aber das war damals das Statussymbol derer, die eine richtig geile Proviantbox hatten.
Also ich weiß bei uns, ich weiß nicht, mein Proviantpäckchen hat sich extrem unterschieden von entweder ich bin morgens bei Mama oder bei Papa losgefahren, Scheidungskind, ne?
Ja.
Bei Mama war das dann. Das war dann so, ja, dieses Schwarzbrot und sowas.
Mhm.
Und bei Papa war das dann einfach irgendwann wirklich, ja, was auch, weißt du, was drauf geschissen? Hier ist Weißbrot mit Nutella und Käse und fertig.
Ach geil, Nutella mit Käse drauf.
Ja, ja. Da wurde ich ja sozialisiert. Das ist ja, da wurde ich ja immer ausgelacht für. Da wurde ich ja immer fertig gemacht, dass ich Nutella mit Käse esse. Bis heute einer der geilsten Brotbeläge, die ich mir vorstellen kann.
Ja,
ja, und da habe ich Stück für Stück jahrelang meine Freunde davon überzeugt, bis die dann irgendwann das lecker fanden und dann zu Hause meinten, Mama, kannst du mir bitte Nutella mit Käse machen? Dann wurden die teilweise verprügelt und so. Das
war klar.
Kein guter
Ausgang. Klar. Aber erstmal angemessen auch.
Genau, aber erstmal wurde ich dafür nicht mehr ausgelacht. Ja.
Bei mir war es wirklich ein klassisches Roggenbrot mit so Leberwurst drauf. Boah, auch so eine, aber nicht so eine grobe, schon die feine, das war mir wichtig. Ich war damals schon Gourmet.
Du warst ein sensibles Kind.
Ich war ein ganz sensibles Kind.
Du warst die feine Leberwurst.
Und dazu gab es dann so kleine Tomätchen. Weißt du, diese Cocktailtomaten. Ja, ja. So als kleines Bourbon.
Auch diese kleinen Gurken, diese Mini-Gurken, die waren nämlich früher noch abartig teuer.
So Cornichons meinst du, oder was?
Nee. Wirklich Salatgurken, gezüchtet auf so 6 cm Länge.
Das gab's damals noch nicht.
Ja, das gibt's nämlich Wusste jetzt, habe ich gerade gesehen.
Okay.
Und meine Erinnerung ist, das gab's früher auch, wo Mama meinte, ja, Mensch, die kosten 3-mal so viel, sind über 5-mal so klein. Jetzt sind die relativ günstig anscheinend.
Super weird.
Genmanipulation macht's möglich.
Ja, und dann meistens die Kinder, die auch einen Gameboy hatten, hatten auch eine Beefy. Das gehörte irgendwie zusammen.
Und Taschenpizza.
Genau, also wo ich immer dachte,
Carizzo.
Genau, wo ich immer dachte, so die Eltern lieben ihre Kinder auf jeden Fall nochmal mehr. Also, weil die dürfen Beefy haben und die dürfen auch ein Gameboy haben.
Ich glaube auf der anderen Seite, ich glaube, Leute, die ihren Kindern Beefy geben, wollen die auch möglichst schnell wieder loswerden. Da hofft man sehr auf Arterienverfettung, glaube ich persönlich.
Und dann Leute, die Chips mitgegeben haben.
Mhm.
So ganz komische Sachen. Oder so eine Miranda da noch, so ein Fanta-Verschnitt.
Also es ist ganz erstaunlich, wie oft man auch jetzt im Kindergarten daran erinnert wird als Eltern, dass das doch ganz cool wäre, wenn die Kinder keine Süßigkeiten mitbringen in den Kindergarten.
Warum?
Weil die halt sagen, wir wollen ja nicht, dass ein Kind Süßigkeiten hat und alle anderen nicht. Sondern erstens, also da ist es so, du kriegst halt da das Essen. Das heißt, sie sollen eigentlich gar kein Essen mitbringen. Aber irgendwelche Kinder nehmen halt immer Süßigkeiten mit. Beziehungsweise irgendwelche Eltern weigern sich, ihren Kindern keine Süßigkeiten mitzugeben.
Ja.
Das hat sich, glaube ich, bis heute nicht geändert.
Ja, werden auch hyperaktiv davon, ne? Du merkst richtig, wenn Kinder Zucker essen, oder?
Oh, Alter, das war mir ja nicht klar. Aber ja, du merkst das schon krass. Also so ein bisschen Zucker geht, ne?
Ja.
Also bei uns zu Hause gibt es halt, es gibt nach dem Mittagessen Nachtisch, weil meine Frau gerne Nachtisch isst nach dem Mittagessen. Aber so Tage, so wie
Was
Ostern.
Was ist denn so ein klassischer Nachtisch im Hause Neumeier? Da möchte ich auch ganz investigativ mal nachfragen.
Du, da gibt's, wir arbeiten viel mit Keks.
Ach so, Keks tatsächlich, als Nachtisch. Aber das ist Keks. Aber auch schön. Das heißt, da wird nicht zwischendrin mal was reingeschoben, ne? Das wird dann als Dessert gebrandmarkt. Das heißt.
Ja, klar, es gibt Nachtisch, gibt es nach dem Mittagessen.
Gut, so verhindert man nämlich so zwischendurch Mahlzeiten.
Genau.
Die gehen ja auf die Hüften.
Wobei man aber auch sagen muss, dass mein Sohn vor allem, und das ist ja eigentlich was Schönes, viele Kinder. Also ich glaube, bei uns im Kreis, viele dürfen nicht Süßigkeiten so maßlos essen. Das heißt, die haben halt ihre Süßigkeiten, die sind halt für alle heilig.
Mhm.
Und dann kriegt mein Sohn halt, wenn er gerade mit dem und dem spielt oder bei dem zu Besuch war, dann kriegt er halt von dem eine Süßigkeit geschenkt.
Mhm.
Das ist halt ein Riesending, weil der hat auch nur 3 Süßigkeiten. Dass der was abgibt, ist der Hammer.
Ja.
Und das bewahrt er sich dann auf und das isst er dann quasi nach dem Mittagessen zur Nachtischzeit.
Das kann er. Er kann sich das aufsparen.
Sein Problem ist noch ein ganz anderes. Meine Tochter, gut, die ist auch noch klein, die ballert sich einfach, wenn die 3 Schokoeier Ostern trägt, dann ballert sie 3 Schokoeier rein. Mein Sohn ist jetzt in der Phase, wo ihm das so heilig ist, dass er irgendwie im Auto hat er 2 Hustenbonbons gefunden.
Ja.
Er hat gesagt, ja klar, nee, sind deine, behalt die. Und die hat er aufbewahrt.
Ja.
Bis jetzt. Das ist aber auch schon locker 6-7 Monate her.
Ja.
Diese Hustenbonbons schmecken einfach nach gar nichts mehr. Die sind einfach, die sind zerflossen, das ist nur noch widerlich.
Aber das macht mir Mut für dein Kind, Moritz, denn du kennst diesen Test noch, diesen Bonbon-Test.
Mit den Bonbons, wenn du jetzt ein isst.
Genau.
Also oder wenn, du wartest und dann kriegst du 2.
Genau. Und die Kinder, die warten können und dann 2 bekommen, sind nachweislich beruflich erfolgreicher, weil die die Belohnung aufschieben können. Wenn ich die Belohnung gar nicht aufschieben kann, mache ich mich einfach richtig voll mit Bier den ganzen Tag über, weil ich mich einfach belohne ohne Ende.
Ja, aber bei meinem Sohn ist es noch anders. Mein Sohn wird den ersten nehmen, warten, dann kriegt er den zweiten, aber die ist dabei, die ist, ja, genau. Die noch auf für später.
Wann kommt der dritte?
Ja, weil man weiß nie, wann man was kriegt. Ist auch noch gar kein Mittag gegessen.
Das wird ein ganz klassischer Spätzünder, der so
Spätzünder.
So mit dann, 40 dann aber die erste Million macht.
Ja, Nee, früher.
Ja,
ich glaube, das ist einer, der wird sich alles aufbewahren und das Geld, was er hat, investiert er schlau. Ja. Und dann wird er mit 25 mehr Geld verdienen, als ich jemals in meinem Leben besessen habe.
Genau. Du,
in einem Jahr.
Du schenkst ihm dann auch immer noch 100 Euro zu Weihnachten und die bewahrt er dann auch immer auf und steckt ihn direkt in den neuen Aktienfonds.
Ja, die reinvestiert er.
Ja.
Ja.
Das ist geil. Freut mich.
Aber das ist einer der Gründe, warum ich mich nicht um meine eigene Rente kümmere.
Einfach dein Kind muss den Fonds für dich
der
leiten.
Der macht das.
Wir haben eines noch vergessen bei den Kindern, die Frühstück mit haben, beziehungsweise so Proviant. Ich denke ja vor allem so an so Klassenfahrten,
ja,
weißt du, wo du ein bisschen mehr noch mitbekommst. Die gar nichts mitbekommen. Die möchte ich nicht aussparen. Das sind die Schnorrer.
Ja.
Die sind, und die kriegen dann aber auch immer eine gut funktionierende Klasse.
Ja.
Kriegen die immer, meine Mama hat mir immer mehr mitgegeben, als ich essen konnte. Und sie hat wirklich unterschätzt, wie viel ich essen konnte. Aber selbst ich konnte irgendwann nicht mehr essen.
Ja.
Und ich habe dann immer Sachen abgegeben und die so ein bisschen mit durchgefüttert. Aber haben auch alle gemacht. Vor allen Dingen dann so, die haben dann auch das bekommen, was man nicht so mochte. Die haben dann die ganzen Gemüsesachen bekommen und so.
Ich weiß noch, ich war auf dem Französisch-Austausch in Frankreich halt.
Ja.
Weil wäre auch komisch, auf dem Französisch-Austausch in Polen zu sein.
Ja, aber und es könnte auch Tunesien sein.
Ja, und waren wir auch immer Ausflüge und da haben uns halt die Gastfamilien dann was gemacht.
Mhm.
Und das war das Beste, was ich jemals bekommen habe. Ich weiß noch bis heute, wie geil das geschmeckt hat. Weil diese französische Mutti meinte, was magst du denn? Und ich meinte, ich mag so einfach belegte Baguette, finde ich mein Ding.
Ja.
Was für sie hieß, na dann mache ich ihm mal ein Baguette. Und dann hat sie mir halt ein komplettes französisches Baguette, was, weiß ich nicht, 1,5 Meter lang war, belegt.
Ja.
mit allem, was es gab. Es gab dann irgendwie 2 Sorten Käse und dann gab es irgendwelche geilen Soßen und Mayonnaise und Salami und südfranzösisch abgehangene Schinken. Das waren 18 Belege auf diesem 100 Meter Baguette. Und ich weiß noch, dass ich die komplette Busfahrt über 2 Stunden lang habe ich nur dieses Baguette gegessen.
Ja, natürlich.
Ich habe mit niemandem geredet, weil ich nicht darauf klarkam, wie geil dieses Baguette war. Ja. Ich weiß bis heute noch, wie gut das geschmeckt
hat.
Und es war die ganze Zeit kalt. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Es war ein durchgängig gut gekühltes Baguette.
So kulinarische Erweckungserlebnisse.
Ja.
Das hatte ich auch, als ich das erste Mal in meinem Leben viel zu spät Croque gegessen habe. Das kannte ich nicht.
Ja, das gab's
und
bei
das
uns
gibt's
auch nicht.
Einfach, das ist auch irgendwie so eine Hamburger-Sache, glaube ich. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Alle schreiben Frankreich
drauf. Ich habe es auf jeden Fall in Hamburg das erste Mal gegessen. Croque Madame oder Croque
Madame de Croque.
Genau.
Ja, ist eine Hamburger Kette.
Wahnsinnig.
Ja.
Wahnsinnig lecker. Ja, sondern einfach nur ein Baguette mit Sachen drauf, warm gemacht. Eigentlich ziemlich easy.
Ehrlich
aber
gesagt,
super
schreiben
lecker.
Auch alle rauf, alle so eine französische Fahne. Ich glaube nicht, dass es das in Frankreich gibt. Ich glaube, das ist einfach in Hamburg. Das ist das Ding. Es gibt das und Franzbrötchen.
Ja, genau. Ich habe noch so viel auf dem Zettel, Moritz. Ich habe jetzt neulich eine Frage gestellt bekommen, die fand ich sehr, sehr spannend und die wollte ich auch mal von dir beantwortet haben. Ich habe mir da sehr viel Gedanken zu gemacht.
Mhm.
Und zwar zu der Frage hat die Tabea gefragt, und zwar, wenn du die Aufgabe hättest, die Menschen in Himmel und Hölle oder Fegefeuer, Bad Place, Ikea zu verteilen und du dürftest nur eine Sache nennen, die entscheidet, wohin wer kommt. Was würdest du wählen? Also was ist dein Kriterium zu sagen, der Mensch kommt in den Himmel oder der Mensch kommt in die Hölle?
Boah.
Soll ich mal anfangen, Moritz?
Fang mal an.
Ja, ich weiß, es ist eine schwierige Frage. Aber ich würde jeden Menschen in so ein Kino setzen oder auf jeden Fall in einen Zuschauersaal, der guckt auf die Bühne oder auf der Bühne spielt jemand eine Karikatur von sich selbst. Also du siehst Moritz Neumeier, ich spiele dich nach. Ja?
Mhm.
Ich spiele Moritz Neumeier. Auf einen Kaffee mit Moritz Neumeier spiele ich einfach. Mhm. Ja,
ja, da muss man auch mal sagen, das ist logisch. Ja, moin, moin.
moin, 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 sag ich erstmal, ne? Moin, moin. Oh, ich bin ja so norddeutsch, ne? Ich habe ja nur noch Fischfrikadelle im Kopf.
Du klingst ja gar nicht wie ich, du klingst ja wie Gunnar Kaiser, der mich nachmacht.
Ja, genau.
Ich sehe das ja andauernd.
Ich kann das ja nicht.
Ich sehe
so
ja andauernd Leute, die mich nachmachen.
Ja, nee, ich hab mich nicht so richtig recherchiert, aber eine klare Meinung, das habe ich wohl. Weißt du, so. Ja, geil. Und jetzt wärst du schon im Himmel, Moritz. Jetzt wärst du schon im Himmel, weil du drüber lachen kannst. Ja, und wenn Leute nicht über die Karikatur von sich selber lachen können, kommen sie in die Hölle.
Okay.
Das wäre mein Kriterium. Denn ich habe festgestellt, bei Extremisten, bei Nazis oder bei Islamisten, was immer zuerst endet, ist der Humor. Die Fähigkeit, über sich selber lachen zu können. Mhm. Und da werden ganz viel, also ich glaube, das ist ein gutes Kriterium.
Das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, da habe ich nichts Besseres.
Ja, ist okay. Ja, gut.
Also das finde ich wirklich gut. Ich hätte jetzt, weiß nicht, es gibt so viele Ansätze, ne?
Ja, also aber ich glaube, du darfst immer nur eins sagen. Das ist halt echt schwierig. Also, du musst ja dann irgendwie zielen. Also, was wäre dir wichtig und wie kann man das am besten rausfinden, muss ja dann die Frage sein.
Also, ich suche noch mal ein konkretes Beispiel. Ja. Aber ich glaube, wie ich das entscheiden dürfte, ist, ich würde das ganz simpel aufbauen.
Ja.
Ich würde sagen, komm, du sitzt in einem Raum. Und neben dir sitzt jemand.
Ja.
Und du hast zwei Kekse.
Okay.
Gibst du automatisch einen dieser Kekse ab?
Ja.
Wenn nicht, verbrennst du für immer in der Hölle?
Ja.
Wenn du einen abgibst, kommst du in den Himmel.
Aber die wissen das vorher nicht. Nee, weil sonst würden die ja.
Das ist einfach nur, es gibt irgendwann in deiner Situation, es gibt eine Situation in deinem Leben und du weißt nicht, welche das ist.
Ja.
Aber wenn dich da das Leid des anderen nicht dazu verleitet, das, was du zu viel hast, abzugeben.
Ja.
Das ist vorbei.
Aber man könnte es natürlich auch verschärft spielen, ne? Man könnte sagen, hier hast du zwei Kekse, mit den zwei Keksen bezahlst du Petrus und dann bist du auf jeden Fall im Himmel. Und wenn du nur ein...
Wenn du aber einen abgibst...
Ist es nicht so sicher, dass ihr in den Himmel genau. kommt.
Und dann siehst du, ja, aber er hat gar keinen.
Ja, genau.
Und du hast mit einem Keks aber eine 50-50-Chance.
Genau.
Bist du bereit, diesen Einkeks abzugeben?
Das ist dann eine spannende Frage.
Ja, das ist sehr gut.
Ja. Okay, dann haben wir das schon mal für uns beantwortet.
Oder sowas wie, du bist im Meer, jemand anderes ist im Meer,
ja.
Du hast zwei Schwimmflügel, gibst du einen ab in der Hoffnung, dass sie es beide schafft.
Oh.
Oder wählst du beide?
Wow, okay, das ist richtig schwer, die Frage, oder?
Ja.
Willst du nicht? Ja, das ist schon... Kann man mit einem Schwimmflügel überleben? Kann man das? Weiß man nicht.
Besser,
ne?
Als mit keinem.
Ja, ist besser als mit keinem.
Aber am besten ist mit zweien.
Ah, ja, okay, das ist wirklich hart. Ja, okay, aber alles gut. Ja, gut. Haben wir das schon wieder durch? Moritz, apropos Seenotrettung, gehen wir mal in den politischen Salon.
Du ballerst jetzt hier durch.
Gehen wir mal in den politischen Salon.
Gehen wir rüber.
Der politische Salon.
So, ich wollte nämlich mit dir über private Seenotrettung reden.
Ja.
Ich habe gesehen, du hast damals mitgemacht bei einem Video, ist jetzt auch schon wieder 4 Wochen her, von Sea-Watch.
Ja.
Sag mal was dazu zu dem Video. Erklär mal, was das war.
Jede Partei bei der Europawahl hat das Recht, 3 Wahlwerbespots zu senden. Mhm. Und die Partei hat sich überlegt, wir senden 2 und wir spenden einen Werbespot an die Organisation Sea-Watch.
Mhm.
So. Und die haben dann einen Clip veröffentlicht mit einer groß angelegten Social Media Kampagne, die niemand mitgemacht hat. Und zwar ging es darum, der Hashtag war Hold Your Breath.
Ja.
Und es ging darum, dass verschiedene Influencer ihren Atem anhalten sollten und dann sagen, pass auf, heute Abend 22:10 Uhr, ZDF, guckt euch das an. Und dann lief ein Wahlwerbespot, 90 Sekunden lang, auf dem man ein Mädchen gesehen hat, unter Wasser, das sehr lange versucht, an die Oberfläche zu kommen und immer wieder zurückgehalten wird und dann irgendwann panisch wird, wie du es in den Augen siehst, dann den Mund öffnet, Wasser schluckt und dann erbärmlich ertrinkt. Und dann geht die Kamera hoch über das Meer, wo eine Rettungsweste rumschwimmt und dann wird gesagt, Leute, ersaufen im Mittelmeer. Das war der Clip.
Stimmt, und du warst wirklich, du hast diesen Clip gesehen, Alter, und wir waren auf Tour zusammen, Moritz kam irgendwie, jeder hatte mal so eine Stunde für sich, du kamst raus aus dem Hotelzimmer und ich wusste nicht mal,
ich hab's abends angesagt, morgens haben wir uns getroffen. Richtig. Und das erste, was ich hab,
und ich hab schon gesehen, Moritz, was ist los? Was ist los mit dir?
Ich bin aufgestanden um 10 Uhr und hab dann irgendwie geguckt, hat jemand was geschrieben, habe ich gesehen, stimmt, der Clip ist doch jetzt online, den ich gestern angesagt habe. Mal gucken, was das genau war. Hab mir den angeguckt und bin dann runter zu euch. Ja, da war der Tag gelaufen, ey. Da habe ich ein paar Stunden gebraucht, um wieder klarzukommen.
Ja.
Alter Schwede.
Ich habe es gibt private Seenotrettung jetzt und die wird immer wichtiger, also nicht jetzt, sondern irgendwie schon seit einigen Jahren, aber die wird jetzt immer wichtiger, weil die EU beschlossen hat, das jetzt so selber retten, das lassen wir jetzt mal schön. Gleichzeitig beschlossen hat, es soll immer mehr Frontex-Überwachung geben, also irgendwie wird die Mitarbeiterzahl krass hochgeschraubt in den nächsten Jahren, irgendwie von 1500 Leuten auf 10.000 Leuten, und deren primäres Ziel ist nicht zu sagen, wir retten Menschen aus dem Mittelmeer. Deren primäres Ziel ist zu sagen, hier ist die Grenze, bitte nicht weiter.
Ja, man muss ehrlich gesagt sagen, dass es aber auch, natürlich gibt es den Fall. Es gibt auch deutsche Schiffe, die da rumfahren, die Leute retten.
Ja.
Also das, ich glaube trotzdem, auch wenn das Frontex-Schiffe sind, wenn du siehst, dass ein anderes Schiff untergeht, bist du verpflichtet, musst du helfen.
Genau.
Aber ich glaube, es ist schon so, dass du halt, dass du nicht mehr explizit losfährst mit dem Ziel, komm, wir retten jetzt Leute. Und das ist ganz wichtig, bring die nach Europa. Das ist ja das große Thema, was man Sea-Watch vorwirft, ist, die retten nicht nur Menschen und bringen die zurück nach Algerien, sondern die versuchen dann, diese Menschen nach Europa zu bringen.
Ja.
Und deswegen werden die mit Schleppern gleichgesetzt.
Genau. Und es wird auch gesagt, also eigentlich ist es auch so, du darfst immer Asyl beantragen erstmal. Also du darfst eigentlich auch nicht diese sogenannten Pushback-Aktionen machen von Frontex. Also die fangen die, nehmen die dann auf und bringen die dann direkt wieder zurück nach Libyen oder so. Geht eigentlich auch nicht. Sondern wird offenbar sehr, sehr häufig nicht gemacht.
Ja.
So, und seit 2015 sind 18.000 Menschen ertrunken.
Ja.
Und allein Sea-Watch hat irgendwie so knapp 40.000, 37.000 Menschen gerettet.
Ja. Und die sonst ertrunken wären. Ja.
So, es ist halt also krass wichtig, dass es private Seenotrettung gibt. Und die wird halt torpediert von allen Seiten. So, es gibt noch ein anderes Schiff, das ist nicht von Sea-Watch, sondern von einer anderen.
Lifeline.
Genau, die Lifeline. So, und das wurde jetzt, das Schiff wurde einfach beschlagnahmt.
Ja, und der Captain verurteilt zu 10.000 Euro Strafe.
Genau, 10.000 Euro Strafe, weil gesagt wurde, unter einem sehr fadenscheinigen Argument, irgendwie, das war irgendwas mit der Registrierung nicht richtig. Das war falsch
registriert in Malta.
Genau.
Ja, genau.
Genau. Und jetzt muss dieser Kapitän 10.000 Euro an eine lokale Hilfsorganisation spenden, was ziemlich lustig ist, weil er ja selber eine Hilfsorganisation ist. Und genau, und die gehen jetzt nochmal weiter und klagen dagegen, weil sie sagen so, nee, so, aber so, solange sie klagen, liegt dieses Schiff immer noch im Hafen.
Ja.
Geilerweise haben sie aber ein zweites Schiff mittlerweile, was unterwegs ist.
Es gibt wenig Themen, die wichtiger sind als das.
Ja.
Weil es ist halt klar, wir reden über Umwelt, voll wichtig, Dieselskandal, auch voll krass, Brexit, boah.
Ja.
Aber da ersaufen Menschen im Mittelmeer, und die einzigen, die bereit sind, diesen Menschen zu helfen, werden von der EU und verschiedenen anderen Institutionen exakt daran gehindert.
Richtig.
Menschenleben zu retten. Also, was krass ist.
Vorneweg zum Beispiel der italienische Innenminister. Der stellt einfach unter Strafe, dass Menschen andere Menschen aus dem Mittelmeer retten.
Ja.
Wie arschlochmäßig kann man sein?
Das ist
sein?
Schon mega krass. Weil man kann irgendwie sagen, okay, ich bin dagegen, dass es zu viel Zuwanderung gibt, oder ich bin dagegen, dass die Sozialleistungen beziehen, was auch immer. Aber wenn du nicht dafür bist, dass man Menschen, die zu ertrinken drohen, das Leben zu retten, dann brauchen wir nicht, da können wir die Diskussion nicht starten. Wir können nicht starten bei, sollten wir die absaufen lassen oder nicht.
Bei Sea-Watch gibt es auch dieses Lifeboat-Experiment. Hast du das gesehen?
Nein.
Also da wird einfach, also erstmal fand ich es ein bisschen makaber, aber eigentlich finde ich es ganz gut. Und zwar wird es so gemacht, es wird einfach quasi ein riesiger Swimmingpool aufgebaut, und dann werden Leute, es wird so getan, als wirst du verschleppt. Ganz normale Leute haben da mitgemacht, ein Kaufmann, ein Kellner, eine Bedienung, Bewegung, so alle drauf aufs Boot, also die werden die Augen verbunden, also wirklich unter realistischen Bedingungen. Wie ist das eigentlich? Wie fühlt man sich dann eigentlich? Mhm. Ein Typ kommt rein und sagt, so, jetzt alle aufs Boot. So, und die müssen einfach alle aufs Boot steigen und dann gibt's Wellen. Also du kannst in diesem Swimmingpool auch Wellen machen. Richtig krass aufwendig angelegtes Experiment. Ja, und dann gibt's halt Sturm und Gewitter und alle haben Rettungswesten an und die können jederzeit abbrechen. Und abbrechen heißt, die können direkt rausschwimmen. Also da hilft jemand, du brauchst nur 5 Meter bis zum rettenden Ufer. Mhm. So. Und ja, und dann sitzen da einfach 30 Leute drauf auf diesem Boot und du kriegst dann auch erstmal mit, so, boah, krass, das ist ein fucking Schlauchboot. Das ist einfach überhaupt nicht. Ja. Also, das Normale ist einfach, dass es kentert. Ja. Also, das ist nicht fürs Meer gemacht. So Schlauchboote sind nicht, ist einfach nicht richtig. Und es ist auch nicht richtig, dass da so viele sitzen. Es ist meistens so, dass außen sitzen die, die ein bisschen mehr bezahlt haben, den Schleppern. Innen drin sitzen die, die weniger bezahlt haben, weil das ist offenbar noch beschissener ist, da zu sitzen. Mhm. Ja, und dann haben die einfach so, also nach 2-3 Stunden haben die ersten Menschen angefangen zu heulen, so weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. So, und dann gesagt, so, ja, und dann waren sie raus und gesagt, ja, es ist einfach so abgefahren. So, und es gibt halt Leute, die machen das so 3-4 Tage mit kleinen Kindern.
Ja.
So, und ich konnte halt gerettet werden nach. So, da hatte ich dann Tränen in den Augen.
Ja. Und wenn, wenn du einmal darüber nachdenkst, dass Menschen bereit sind, das in Kauf zu nehmen, weil selbst die Idee von, ich meine, die wissen ja auch, dass viele Boote kentern.
Ja.
Aber wenn du so hoffnungslos bist, dass du denkst, dass die Gefahr einzugehen, dass ich im Mittelmeer ersaufe, ist immer noch besser als alles, was vorher in meinem Leben war oder jetzt gerade in meinem Leben ist,
ja,
dann muss man auch anerkennen, dass man vielleicht legale Fluchtwege auch langsam installieren sollte, weil diese Menschen werden weiter über das Mittelmeer fahren. Nicht, weil die Bock haben, unsere Sozialsysteme auszunutzen, sondern weil die bereit sind, den Tod in Kauf zu nehmen, weil das immer noch besser ist als ihr jetziges Leben.
Schöner Abschluss und damit verlassen wir den politischen Sommer.
Das ist auch mein Thema.
Du regst dich auch.
Ich bin sofort auf 180.
Ja, bei mir ist es genau das gleiche Anliegen, weil ich mir so denke, so, es ist einfach sehr konkret, sehr einfach zu verhindern, dass Menschen sterben.
Ja, das ist einfach halt so nicht sehr mal schwer.
Es ist halt richtig, genau.
Vielleicht es reicht, die Leute nicht festzuhalten, die Menschen aus dem Wasser ziehen wollen. Das ist alles, was wir machen müssen.
Ja.
Ist nicht die einzusperren, die rausziehen.
Ja. Jetzt zu etwas ganz anderem. Wenn ihr mal wieder. Ich möchte. Ja, wie willst du denn da die Überleitung machen, Moritz?
Das ist aber immer. Das ist meistens. Das habe ich auch gemerkt. Ich habe mich immer gewundert, wie die in den Nachrichten darüber reden können. Und dann zum nächsten Thema. Und das nächste ist dann meistens Sport.
Ja.
Wie es mir aufgefallen ist. Es ist immer danach der Sport.
Ja.
Was einfach schlau ist zu sagen, okay, es war furchtbar, in der 2. Bundesliga, und hast du halt sofort, das ist ein so krasser Schnitt, dass du denkst,
ja,
okay, wer hat in Wolfsburg gespielt?
Ja, es ist so. Anderes Thema, ich möchte ein paar Sachen empfehlen. Ich habe wieder ein paar Filme gesehen.
Ja,
ich habe ein paar Filme gesehen, und zwar die Wunderübung.
Was?
Ja, die Wunderübung. Finde ich total gut. Ein Film, eigentlich ein Kammerspiel mit 3 Leuten, ein völlig zerstrittenes Ehepaar trifft auf einen Paartherapeuten. Der Paartherapeut, merkst du direkt, ist ein cooler Typ, ist ein richtig guter Therapeut und beißt sich an den beiden die Zähne aus. Die bekriegen sich bis aufs Blut, bis zu einer überraschenden Wendung. Mehr möchte ich nicht sagen.
Und es ist auch wirklich die TV-Spielfilm hier.
Sehr, es ist sehr, sehr gut gespielt. Es ist unter anderem mit diesem David Striso, der auch im saarländischen Tatort mal mitspielt, ist ein guter Schauspieler. Die Schauspielerin und den anderen, der den Therapeut spielt, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, spielen das alles sehr, sehr geil. Mhm. Es ist sehr schnell gemacht. Es gibt zum Schluss einmal kitschige Musik, die finde ich zu viel, sonst sehr cool. Und das ist ein gute Laune-Film. Man kriegt gute Laune davon. Die Wunderübung empfehle ich. Dann empfehle ich, hier in der ARD Mediathek gibt es bestimmt noch Big Money. Money geschrieben M-A-N-N-I. Money ist der Chef von Flowtex. Hast du mal was von Flowtex gehört?
Nee.
Erkläre ich dir gleich nach der nächsten Pause. Ach nee, ist noch nicht Pause. Cliffhanger, ne? Hängt ja ganz viel mit Timing zusammen, ne? So, und jetzt kommt. Nee, Moment, nee, jetzt noch gar nicht. Nee, ist einfach noch gar nicht. Kennst du noch Flowtex? Sagt dir das was?
Was ist das denn nochmal?
Ich weiß noch, Anfang der 90er oder Mitte 90er kam mein Vater auf mich zu und sagt, Till, das scheint das nächste Ding zu werden. Richtig abgefahren. Die bohren vertikal. Die bohren, also du kannst bohren, ohne eine Grube auszuheben. Du bohrst dich quasi so rein wie so eine Banane, sieht das dann aus.
Aha.
Weißt du, wie ich meine?
Aha.
So einmal reinbohren und dann bohrt sich der Bohrer immer weiter vor.
Aha.
Und so verlegst du dann Rohre.
Ah.
So verlegst du dann Kabel. Du musst nicht mehr die Erde aufreißen. Was natürlich ein krasser Vorteil ist. Du sparst irgendwie, gab es ein Studio zu, irgendwie 2,5 Mal sparst du Arbeitskraft und Kosten.
Mhm.
Und da gab es einfach diesen einen Ingenieur, der das erfunden hat.
Mhm.
Und alle haben sich gedacht, krass, das ist ja der Shit. Weil Rohre werden überall verlegt und wenn das so billig ist, dann wird das wahrscheinlich bald der Weltmarktführer in Baustellen.
Ja.
What the fuck?
Aha.
Das sind ja zig Milliarden, um die es da geht. Das sind ja hunderte Milliarden, um die es da geht. Es gibt ja gar nicht genug Superlative, um sich auszumalen, wie krass das wird.
Ja.
Problem war, funktioniert nicht. Es funktioniert einfach gar nicht. Und das ist der Film über Manfred, der sich denkt, funktioniert nicht. Ja gut, aber du kennst doch da diesen einen Professor, oder? Der kann es doch Gutachten schreiben, oder? Kriegt auch eine Mille von mir. Also kriegt eine Million von mir. Ja, machen wir so. Und dann gab es ein Gutachten. Und das sagt, nee, das ist super. Das funktioniert auf jeden Fall. Und er verstrickt sich immer weiter in Lügen. Es geht bis in die höchste Politik. Einer der größten Betrugsskandale, die die Bundesrepublik jemals erlebt hat. Das gab's alles. Und da gibt's halt einen Film drüber.
Mega gut.
Big Money heißt der. Und du merkst, er ist einfach nur angetrieben davon, dass er so ein hässliches Kind war damals. Und er wollte es immer zu was bringen und wird immer ausgelacht. Und er will auch seine Frau beeindrucken. Und er ist einfach ein Typ, der einfach immer weiter den Jenga-Turm hochstapelt. Während ihm unten immer mehr Steine fehlen. Ja, und das ist ziemlich geil anzugucken.
Okay.
Es ist irgendwie ein geiler Typ. Und es ist auch geil, wie viele Leute da mitmachen. Alle glauben an diese EG. Weil, ne, du hast es jetzt erstmal gehört.
Weil
die Idee ist geil.
Das ist ja fantastisch. Ja. Das würde ja alles revolutionieren.
Ja, genau. Wenn es halt funktioniert.
Ja,
das
ja.
ist halt.
Okay.
Ja.
Ich habe auch noch eine Empfehlung.
Ja.
Habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wie man nicht früher drauf kommen konnte. Es gibt einen Instagram-Kanal. Ich bin ja groß im Instagram-Business eingestiegen jetzt. Ganz nebenbei, ich habe auch nochmal vorhin bei Instagram in meiner Story gesagt, stell gerne Fragen.
Mhm.
Schaffen wir nicht zeitlich mehr. Entschuldigung an alle Leute.
Ja, aber können wir das nächste Mal machen?
Machen wir nächstes Mal.
Ja.
Ich habe was gesehen, ein Kanal mit dem Namen Eva Stories. Und das ist enorm aufwendig gemacht.
Ja.
Die Idee ist, da ist eine 13-jährige halt Influencerin, wie man das heute macht auf Instagram.
Ja.
So. Und die macht so über ihren Sommer, wie sie mit den Freunden ist und sowas. Und dann merkst du irgendwann, irgendwie kommt da auch ein bisschen Politik mit dazu. Und in Deutschland kommen die Nazis an die Macht.
Ja.
Ja. Und dann wird der komplette Holocaust begleitet in, ich glaube, einer 18-teiligen Instagram-Story. Ja.
Das ist der Wahnsinn.
Ja, und
das
du
ist
guckst
der
dir das an und denkst,
das habe ich auch gesehen.
Das ist ja so krass.
Ja.
Weil auf einmal steht sie da und dann rollen die Panzer da lang und dann denkt,
das ist abgefahren,
das
ist oder?
Krass.
Weil
das ist
ich hatte
Idee.
Das ist der Wahnsinn, weil ich hatte auch das erste Mal das Gefühl auf Instagram, ich sehe wirklich Kunst.
Ja.
Also das ist wirklich ein
riesenangelegtes Projekt.
Und das wird einfach Kunst. Wie geil das ist auf einmal, also es klingt jetzt absurd, aber du weißt, wie ich es meine, sowas Geschichtliches zu sehen, die ganze Judendeportation nochmal in diesem Medium Instagram zu sehen. Und es ist absurd, weil es ist dir auf einmal viel näher, weil Instagram so darauf gemacht ist, so total nahe zu sein.
Und es wäre dir halt, wenn du dir das vorstellst, denkst du, es wäre halt voll nah. Es wäre halt, es ist einfach mehr krass.
Und dann
es wäre wahrscheinlich nicht mal so passiert.
Ja. Und dann gibt es diesen Standort, diese Standortanzeige einfach Ghetto, Warschauer Ghetto. Das ist schon,
das ist echt abgefahren. Das ist eine wirklich, wirklich gute Idee. Da habe ich gedacht, okay, ich bin ganz ehrlich, ich finde Social Media, ich fand es immer schon so ein bisschen, finde ich es nicht so geil, nervt mich eher.
Mhm.
Aber da habe ich gedacht, okay, das ist ehrlich mal was wirklich ein gewisses Bewusstsein wecken kann bei Leuten, die sonst nur bei Instagram sind, die zum ersten Mal sehen. Oh ja, krass, stimmt.
Oh, yeah.
Habe ich nie drüber nachgedacht. Es gab Zweiten Weltkrieg, ne?
Ja, genau. Ja, und dann einfach nur jemand, das ist einfach so direkt und nur jemand, der filmt. Das sind natürlich alles Schauspielerinnen und Schauspieler, aber du bist einfach voll drin in dieser Welt. Das ist echt abgefahren.
Ja, muss ein riesen Budget gegeben haben, weil ich meine, das sind echte Panzer, die da durchfahren. Also die haben
das
ein bisschen Geld bezahlt.
Ja, das stimmt. Richtig, Eva Stories heißt der, ne?
Eva Stories,
Eva, E-V-A.
Eva Stories. Eva,
genau. Ich habe jetzt noch einen alten Film gesehen, über den muss ich kurz reden, weil ich den Trailer gesehen habe und gedacht habe, das gucke ich mir nie an. Das finde ich ja richtig langweilig und dann extrem überrascht war. Es geht um den Film The Revenant, der mal einen Oscar gewonnen hat mit Leonardo DiCaprio Vor 2 Jahren ungefähr.
Habe ich auch nicht gesehen. Ja, ich habe nämlich den Trailer gesehen.
Es ist wirklich so. Ja, es ist, du siehst diesen Trailer, du siehst einen bärtigen Mann, der irgendwie mit so einem Fell bekleidet durch die Wildnis läuft und denkt dir so, boah, also wie viele Klischees brauchen wir noch? Kommt gleich noch eine Harley um die Ecke.
Habe ich doch mal gesehen mit Mads Mikkelsen. Das war auch ungefähr so ähnlich. Genau. Gucke ich mir nicht auch noch an.
Ja. Genau. Und dann habe ich mir diesen Film reingezogen und habe gedacht, wow, wie geil ist das denn? Ist gut. Unfassbar gut gespielt von Leo, aber ich bin
sieht man daran, dass du ihn Leo nennst.
Digga, wirklich, er ist einfach einer der geilsten Schauspieler. Ja, du kannst nichts gegen...
Ich bin ein DiCaprio-Fanatiker.
Bin ich. Aber er ist einfach ein geiler Schauspieler und ich habe mir jetzt wirklich alle Filme von ihm angeguckt. Es gibt maximal 1-2 Filme, die ich nicht gut finde. Sonst ist er einfach der Shit, der Typ. Ja. Und er ist auch einer der wenigen, wo ich immer denke, der hat nur Bock auf geile Stoffe. Der guckt sich die Drehbücher an. Der macht nicht mal so eine lustige Komödie nebenbei, weil ich denke, es wäre auch mal lustig und hier ein bisschen Cash. Nee, der spielt einfach nur geile Filme und liefert gnadenlos geil ab. Ja. Und ich habe das noch nie gesehen bei einem Film, wie geil die Kamera eingesetzt wurde. Also es gibt ja jetzt einfach so einen Trend seit 10, 20 Jahren, sag ich jetzt einfach mal so, im Mainstream-Popcorn-Kino, dass du die Kamera eigentlich nicht siehst. Also es gibt manchmal so Kamerafahrten und so, aber sonst sozusagen die Kamera hält sich dezent im Hintergrund und geben der Story den Raum.
Ja.
Die Kamera ist nie ein Thema.
Ja.
Und da ist die Kamera ein Thema. Die fährt oft von unten ran. Es gibt irgendwie so eine, ist wahrscheinlich völlig falsch, was ich sage, aber vielleicht weiß man, was ich meine, so eine Fisheye-Technik. Also sehr, sehr viel Panorama. Die Kamera ist mega präsent und die Kamera ist aber mega geil. Und du merkst die ganze Zeit, wie kalt es ist. Es spielt irgendwie zur Gründerzeit der Amerikaner und du merkst die ganze Zeit, wie unwirtlich alles ist. Wie sehr du kämpfen musst gegen die Natur. Und ich weiß, das klingt alles so komisch, heroisch. Ich hätte da gar keinen Bock drauf. Mhm. Wenn ich mich gerade selber reden höre, ich hätte da keinen Bock drauf. Aber so nach 5 Minuten bist du einfach so drin und es macht richtig Bock und es ist eine geile Story. Es gibt auch viel Action. Ich mag auch viel Action. Und es läuft alles zusammen und es ist ein wirklich kluger Film. Also okay. Ich mag ihn wirklich sehr
dann
gerne.
Guck ich ihn The Revenant. Mal an.
Ja. Guck ihn dir wirklich mal an. The Revenant und du wirst auch, ich glaube, du wirst auch begeistert sein. Es macht sehr viel Spaß. Das soll es gewesen sein an Filmempfehlungen. Moritz, ich bin jetzt 10 Jahre bei Facebook.
Du bist 10 Jahre bei Facebook?
Wurde mir jetzt neulich gratuliert.
Ich bin 5 Jahre bei Facebook.
Aber du bist noch gar nicht so lange da. Ja.
Ich bin ja erst, als mein Sohn geboren wurde und mein Agent meinte, so Digi, jetzt brauchen wir Zuschauer, melde dich mal bei Facebook an.
Ja, super. Nee, und ich hab das schon wirklich mitgemacht, die ganzen Trends, also von MySpace zu StudiVZ zu Facebook.
Da war ich ja
nie. Auf einmal war man dann bei Facebook.
Ja, ich war ja nur bei Facebook da irgendwann.
Genau. Und jetzt bin ich 10 Jahre da und das war's jetzt auch, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, man trauert der Zeit, es ist so tot. Ich merke das dann immer noch, das wirst du auch kennen, bei so Veranstaltungen. Also es gibt ja Facebook-Veranstaltungen von uns auch.
Ja.
Und dann schreibt immer 1-2 Tage vorher, schreiben irgendwelche Leute auf Englisch rein, ich habe noch 3 Tickets über, gerne überweisen per PayPal. Und es sind immer Betrüger. Und ich finde es so geil, wie Facebook sich einfach so, das Facebook-Team sich einfach völlig rauszieht. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie vor 2 Jahren schon jemand gesagt hat, ey Leute, Facebook ist tot oder bei Insta ist jetzt der ganze Scheiß, oder? Lass das mal kaufen und lass mal umziehen. Ich habe das Gefühl, die sind einfach alle damit beschäftigt, nach Instagram umzuziehen, dass einfach dass das komplettes Wasteland ist. Also niemand irgendwie stoppt diese Betrüger und so. Ist bei allen so. Ich habe das gesehen, das ist nicht nur bei unseren Veranstaltungen so. Grundsätzlich bei allen Veranstaltungen gibt es immer einen Tag vorher Betrüger, die sagen, ich habe noch Tickets. Immer
was
bei
Ausverkauf. Auf der anderen Seite ein gutes Ding ist, ein gutes Gefühl, das zu sehen, wo man denkt, ach krass, meine Veranstaltungen sind anscheinend so gut besucht, dass sich das Betrügerei sogar lohnt. Mhm. Auf der anderen Seite hätte ich nicht gedacht, weißt du, wenn das bei Kayayana passiert, klar, weil der spielt Hallen.
Ja.
So, wenn bei mir in Osnabrück, wo 220 Leute kommen, dass da jemand sich die Mühe macht und denkt, ja, ich sitze hier in Brunei. Ich glaube, ich versuche nochmal da ein bisschen Geld rauszupressen. Ja, das ist eine Medaille, die ich mir umhänge.
Ja, das ist wahrscheinlich so ein Algorithmus, der immer dann anspringt, wenn es über 300 Zusagen gibt oder 300 oder der sogar dann, wo das Wort ausverkauft im Titel ist und die dann draufspringen. Ja, fand ich irgendwie interessant. Und ich fand auch, also einfach schon 10 Jahre bei Facebook.
Das ist schon echt lang.
Wie war das denn vorher eigentlich? Und dann habe ich doch mal gecheckt, ich habe Abi gemacht, da gab es noch kein YouTube. Das ist so abgefahren.
Ja.
Also, weil
da fing YouTube dann irgendwann an.
Ja.
Und da hat man, das war krass, weil dann konntest du auf einmal, gab's so Songs.
Ja, genau.
Auf YouTube. Da konntest du einfach das eingeben und dann konntest du das Lied hören. Du musstest nicht mal die scheiß CD kaufen. Du musstest auch nicht so runterladen, sondern du konntest das einfach anhören und dann wieder ausmachen, ja, genau, ohne Aufwand.
Es war so Videos, Shit. Du konntest dann so Videos gucken, so abgefahren,
das geht alles. Hammer.
Und YouTube kann ich ja mir noch viel weniger, das Leben ohne YouTube kann ich mir noch viel weniger vorstellen als das Leben ohne Facebook, weil ja, YouTube, das Facebook nutzt man wirklich.
Ja, also ich überlege ja schon, ja, ob ich jetzt wirklich einfach komplett rüber wechsle zu Instagram und diese 100.000 Follower einfach zurücklasse,
ja,
und ganz von vorne anfangen wieder bei Instagram.
Ja, aber
dann denke ich, nee. Ich bin so gewöhnt an Facebook und das lohnt sich für mich so von Werbedings her.
Ich glaube auch, das ist so wie die Leute, wie es auf einmal Kino auf einmal Fernsehen gab und die Leute sagten, das Kino stirbt aus. Vielleicht wird es so sein, einfach, dass es eine friedliche Koexistenz immer noch gibt. Bei Facebook ist man halt nicht mehr so häufig.
Nee, man ist da nicht so häufig, aber man ist da immer noch. Viele Leute sind ja immer noch da. Man trifft sich ja auch dann. Ja.
Und es ist immer so geil, wenn Facebook einem sagt so, hey, dein guter Freund Kasimir. Und du denkst erstmal so, wer ist Kasimir? Ja, ihr feiert eure 7-jährige Facebook-Freundschaft. Und denkst du so, wer ist Kasimir denn, Alter? Wer ist es? Keine Ahnung.
Siehst du die Bilder und denkst, immer noch keine Ahnung.
Da klickt gar nichts.
Weiß ich nicht, wo ich da bin.
Ja, aber Glückwunsch nochmal, Kasimir. gute Laune hier. Leider ohne Kaya Jana.
Morning Show.
Nicht schlecht.
Ja, ich hätte Bock, dass wir mal eine Morning Show moderieren, ne?
Ja, ich auch. Ich auch, aber ich hätte nicht Bock, also ich hätte schon Bock, dass wir die voraufzeichnen. Also ich will da nicht immer um 4 aufstehen. Da sehe ich mich einfach nicht.
Das wäre geil, wenn du nachmittags um 3 so tust, als wir so völlig verschlafen. Ja. Hey da draußen, Leute, schönen Arbeitstag am Montag.
Aber es wäre vielleicht auch mal ganz geil, wenn wir das machen würden. Also wirklich auch so früh aufstehen und so, weil ich wäre da immer so grumpy. Ich werde einfach immer schlechter.
Das fehlt
Laune.
Ja, finde ich. Also ich finde, ich hasse das an den Morning-Shows, dass die alle so gut gelaunt sind.
Leute.
Wenn er mal einfach realistisch so meint, alte Scheiße, Alter, ich krieg die Augen nicht auf. Alter, es ist auch noch dunkel draußen. Die Welt ist Dreck. Ich mache jetzt mal einen Song.
Habt ihr auch keinen Bock? Ey, Leute, ich kann nicht. Hier erstmal einen Song.
So, wir hören jetzt erstmal 15 Minuten Halleluja von Cohen. Einfach, weil ich komme nicht klar.
Genau.
Ja.
Oh Gott, ist auch schon wieder Stau, ey. Was ist Nachtigen alle auf der Straße? Was ist denn los? Bleib doch einfach im Bett liegen. Ja, hier haben wir. Ja, Marie, dann sag mal die Staus durch, bitte. Nicht so laut. Lass das Jingle mal weg. Lass das Jingle mal weg. Danke, Marie.
Der Papa hat Kopfschmerzen.
Genau, das war eher so diese. Oh, der Papa hat gestern wieder ein bisschen zu lang gemacht. Ich will noch eine Sache ansprechen, Moritz.
Ich sehe auf deinem Zettel, du hast noch 19 Sachen. Hast du dich für eine entschieden?
Ja. Und zwar, kennst du das Phänomen, dass man manchmal Leute trifft und Menschengruppen und sich denkt, das könnten meine Freunde sein. Ich könnte ein ganz anderes Leben haben. Wie wäre das, wenn ich der wäre?
Ja, ich habe das ab und zu bei Zuschauergruppen.
Ja.
Dass ich danach draußen stehe und die kommen und sprechen mich an. Und dann geht's extrem schnell nicht mehr um mich. Die stehen da zwar alle noch, aber die haben so Insider-Sachen und erzählen, wie sich jemand dachte.
Ja, genau.
Es fühlt sich fast so an, als wäre ich dabei, aber nicht wirklich. Und ich könnte jetzt auch mit denen da stehen. Wir hätten uns was angeguckt und jetzt gehen wir irgendwie noch los, weil wir haben noch Samstag, Leute.
Ja, genau. Ja, wir haben gerade Moritz gesehen, war cool, aber jetzt lass mal weiter.
Ja, genau. Ja, und dann bleibst du zurück.
Ja, genau.
Ja.
Ich habe das neulich gehabt. Ich habe diese guten Freundin gesehen, die waren irgendwie in der U-Bahn. Sonntags, warum auch immer. Und die hatten schon so stylische Sachen an alle. Aber nicht so aufdringlich stylisch, sondern so, jeder hatte Stil irgendwie. Mhm. Ja, also auch nicht so, und aber auch alle sehr nett. Also es gibt ja diese Gruppen, die definieren sich vor allem dadurch, dass sie anderen ausschließen. Mhm. So Kegelgruppenverhalten nenne ich das immer. Kegelgruppen im Zug, die einfach laut rumkrakehlen und sagen, ja, wir kennen uns alle und deswegen können wir die auf die Fresse hauen. Deswegen sind wir jetzt einfach laut und unangenehm. Und die waren aber nicht so. Du hattest das Gefühl, die kommen rein und sind aber immer noch offen gegenüber anderen Leuten und sind auch nicht daneben. Also wir haben schon ein bisschen getrunken, glaube ich, fand ich auch mega sympathisch. Einer hatte eine Flasche Sekt dabei und so Becher für alle. So, und dann haben die einfach so, die waren so im Alter 25 bis 30 oder so, sich extrem gut verstanden miteinander. Und ich habe gedacht, ah ja, krass, ich könnte jetzt auch. Und dann hat irgendwie der Ansager in der U-Bahn irgendwie so, zurücktreten mit, ich raste aus, irgendwie so. Und dann haben die auch alle gleichzeitig herzlich über den gelacht. Ja, der hat schlechte Laune, naja, wir haben gute Laune, unser Leben ist toll. Ja. Und ich habe gedacht, ich war so ein bisschen neidisch. Ich habe gedacht, Mensch, wie wäre das wohl als ihr zu sein?
Ja, ich habe auch so Bekannte, die haben ihren Freundeskreis schon seit der 2. Klasse. Die haben alles immer zusammen gemacht.
Ja.
Die haben alle sich selber gegenseitig begleitet. Alle kannten alle Freundinnen zu jedem Zeitpunkt. Jetzt kriegen die alle Kinder. Jetzt wohnen die alle in einem Wohnprojekt, in dem gleichen Haus.
Ach, cool. Abgefahren. Ja.
Ich habe das aber auch auf Tour zum Beispiel.
Ja.
Mit uns beiden, da hatten wir in Wo waren wir? Da unten im Süden.
Ja.
Nach Friedrichshafen. Reutlingen. Ja. In Franz K.
Ja.
Da war Timon und sein Freund.
Ja, stimmt. Genau.
Die beiden waren auch einfach extrem entspannte, zwei extrem sympathische Leute.
Habe ich genauso gesehen.
Die sind wahrscheinlich beste Freunde, seit sie vier sind.
Nee, das waren Geschwister sogar. Das waren Geschwister.
Ja, die waren so krass vertraut.
Die waren super nett miteinander.
Beide so nett,
ja, genau,
auch zu allen anderen. Ja. Und
der war auch total, der hat einfach so gestrahlt die ganze Zeit. Der war aber nicht so ein nerviger Sunnyboy, sondern auch so einfach unfassbar freundlich. Ja, fand ich auch.
Der hatte eine Wahnsinns Ausstrahlung. Ja, aber wie ist es denn bei euch? Geht ihr noch den Schuss noch was trinken? Also ich meine, nee, ich trinke gar keinen Alkohol. Ich will noch nicht mit den Leuten rumhängen.
Ja,
nee,
genau.
Ey, verstehe ich voll. Okay, aber wir fahren jetzt mal. Ja, und dann sind die losgefahren zusammen.
Ja, genau.
Ja, und da habe ich gedacht, ja stimmt, so jemand, einen Freund zu haben, den du immer schon kanntest,
ja,
im Grunde genommen wie dein Bruder, nur dass du durch die Familiensituation nicht gezwungen bist, scheiße zueinander zu sein. Also einen Menschen an deiner Seite zu haben, der dich genauso gut kennt wie du dich selber, zu dem du immer gehen kannst. Ja, klingt wie ein Träumchen.
Ja, und diese Gruppe, ne? Das waren einfach so, das sind auch so Leute, so die sagen so auf den Mittwoch so um 8 sagen sie, ey, lass doch einfach nochmal tanzen gehen.
Ja.
Aber das ist aber nicht wie bei uns, so wo ich denke so, ja, okay, also vor 5 Liter Bier mache ich hier erstmal gar nichts mehr, ne? Sondern einfach so, nee, die trinken eine Apfelschorle und tanzen dann einfach.
Dann tanzen und dann, okay, Elf ist aber auch schlecht, wir müssen ja alle morgen früh raus.
Ja, klar. Nee,
gar nicht alle, aber Hugo muss morgen früh raus, deswegen natürlich gehen wir alle mit.
Natürlich gehen wir alle mit.
Scheiße, wenn du Hugo
nee, hat doch jetzt ja auch Spaß gemacht. Wir haben wieder neue Leute kennengelernt und haben wieder neue Insider.
Ja, lass doch mal die Maybrit von vorhin, die kommt nächstes Mal zum Monopoly-Abend.
Ja, genau, Monopoly-Abend, da machen wir doch, machst du wieder die Pasta? Oh, ich hab so lange nicht mehr selber Nudeln gemacht. Das wird so cool. Und genau, aber die machen das dann auch cool.
Ja, ja? Genau.
Du bist dann da und denkst dir so, ja, wow.
Ja, und Anke bringt ihren neuen mit. Alter, richtig geil, dass Anke endlich jemand hat. Ja, hoffentlich ist der was für die Gruppe.
Ach, bestimmt. Ja, so genau. Und das ist aber auch so eine Gruppe, die verschleißen alle mit.
Ja.
Das ist so gar kein Problem. Ja, habe ich gedacht. Gut, du hast es auch offenbar.
Ja, ich auch.
Ja. Jan-Philipp Zimny hat diese Frage als Test ganz zum Schluss. Der Test, ob ihr Maschinen seid oder nicht, ist eine der Fragen ist, habt ihr jemals an ein erleuchtetes Fenster geguckt und überlegt, das Leben, was die da drin in dieser Wohnung haben, könnte ich auch haben.
Ja.
Und da zeigen eigentlich immer alle auf. Man kann sich, oder? Man hat immer mal so das Gefühl von, ja, wie ist eigentlich so das Leben als der oder die?
Dass du irgendwo, entweder in der Bahn oder irgendwo, du hältst an der Ampel und du guckst dir mal an und dann fällt dir ganz kurz auf, Alter, es gibt so viele Leute, die halt ein Leben haben. Ich sehe den jetzt gerade für eine Sekunde, aber der hat halt ein komplettes Leben.
Genau. Es gibt so viele Optionen.
Und das überfordert mich ab und zu in Städten.
Mhm.
Weil ich dann irgendwie denke, Alter, hier leben so viele Leute, ein komplettes eigenes Universum. Das ist zu viel Universum.
Vielleicht kommt daher die Großstadtarroganz. Vielleicht ist das einfach eine Schutzfunktion für zu viel Empathie.
Wahrscheinlich.
So, dass man sich immer sagt, ja, was kann der wohl schon für ein Leben haben?
Ja.
Na, glaube ich nicht, dass es geiler ist als meins.
Ja.
So einfach nur, um sich davor zu schützen, davor, dass du jeden Tag 30 Optionen, 30 Entscheidungen triffst, die dein Leben immer noch neu ausdifferenzieren. Und es gibt Menschen, die entscheiden sich ganz anders und haben trotzdem ein geiles Leben.
Und deswegen ist es ja auch ein schönes Gefühl, dass das so viele Leben kurz für eine Stunde innegehalten haben, um sich unseren Podcast anzuhören.
Ja.
Denn hier haben wir uns getroffen.
Als akustisches Lagerfeuer.
Das war für uns alle 60 Minuten zu Hause.
Ja.
Wir hatten
das Stockbrot für die Ohren.
Genau, wir hatten eine schöne Zeit. Jetzt gehen wir auseinander.
Ja.
Aber mit dem Wissen, dass es nur 2 Wochen dauert, bis wir alle wieder gemeinsam hier sind.
Zwischendrin gucke ich mir geile Kaya-Jana-Videos an, glaube ich. Einfach nur, um dich zu ärgern. Macht's gut, tschüss.
Talk ohne Gast. Die Satire-Show mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB. Du willst mehr davon? Dann abonnier diesen Podcast und schreib gern eine Bewertung.